NDR Info. Themen des Tages.
Das fundamentale Versprechen, für Freiheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, erfülle der Staat mit dem von der Regierung heute in den Bundestag eingebrachten Asyl- und Sicherheitspaket. Aber 100%ige Sicherheit könne es in einem freien Staat nicht geben, so beschrieb Bundesinnenministerin Faeser heute im Bundestag, welche Konsequenzen man aus dem tödlichen Messerterror von Solingen ziehen will. Und nicht alle Zurückweisungen seien machbar.
Wenn wir nicht die Möglichkeit haben, dass es durchsetzbar ist, sowohl im Tatsächlichen wie im Rechtlichen, dann machen wir den Menschen etwas vor, geben ein Versprechen, was damit nicht erfüllt werden kann. Deswegen treffen wir Maßnahmen, die auch tatsächlich funktionieren und Erfolge bringen werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Der Brückeneinsturz in Dresden und die Sperrung der Norderelbbrücke für den Schwerverkehr. Darüber spreche ich gleich mit dem Präsidenten der Ingenieurkammer Niedersachsen. Und zum Schluss geht es dann um Sirenenklänge und nervig fiepende Handys. Die Bilanz des bundesweiten Warntags. Zuerst aber in den Bundestag, wo eine Reihe von Maßnahmen, sozialpolitische, aber auch polizeiliche, debattiert wurden, die unseren Alltag besser wappnen sollen vor Bedrohungen, die sich aus dem islamistischen Extremismus Einzelner speisen. Ruth Kirchner im Hauptstadtstudio. Das Asyl- und Sicherheitspaket ist ja nicht zu verwechseln mit dem, was in den vergangenen 2 Wochen zwischen Regierung und Opposition besprochen wurde, also Grenzkontrollen rund um Deutschland und Zurückweisungen, auf die die Union dringt. Wie weit reichte der Konsens denn heute in den Debatten? Trägt die Union die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen alle mit?
Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, sprach von vielen vernünftigen Maßnahmen in dem Gesetzespaket der Ampelregierung, also etwa Verschärfungen beim Waffenrecht, sogenannte Zuverlässigkeitsprüfungen, die da verschärft werden sollen, ein generelles Messerverbot bei Volksfesten, Großveranstaltungen und im Fernverkehr, mehr Befugnisse für die Behörden im Kampf gegen Terrorismus und eben auch Verschärfungen beim Asylrecht, also eine leichtere Ausweisung von Ausländern, die Straftaten mit Waffen begangen haben und eine leichtere Aberkennung des Schutzstatuses. Also da gab es eine ganze Menge Konsens, aber die Union sagt auch, das alles reicht nicht. Sie will trotzdem weiter diese umfassenderen Zurückweisungen von Geflüchteten an den deutschen Grenzen. Also genau das, worum sich der Streit in den vergangenen Tagen immer gedreht hat.
Auf das schauen wir gleich nochmal, aber zuerst das, was in den Gesetzen der Regierung ist. Was konkret soll sich im Waffenrecht ändern und wie werden Sozialleistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber gekürzt oder gekappt?
Ja, also beim Waffenrecht, da sollen diese Zuverlässigkeitsprüfungen verschärft werden, damit Waffen nicht in Hände von Extremisten gelangen. Und dann eben diese generellen Messerverbote bei Volksfesten, bei Großveranstaltungen und so weiter. Und da sollen auch Kontrollen vereinfacht werden, also auch Kontrollen ohne Anlass. Und das soll eben dazu führen, dass es tatsächlich mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger gibt, wie es Bundesinnenministerin Faeser heute von der SPD gesagt hat. Und was die Leistungskürzungen angeht von bestimmten Asylbewerbergruppen, da geht es darum, dass ausreisepflichtige Geflüchtete, für die ein anderes EU-Land zuständig ist, die sollen dann in Deutschland keine Sozialleistungen mehr bekommen. Und das soll so die Idee, den Druck eben auf diese Menschen erhöhen, dann vielleicht doch noch freiwillig auszureisen.
Dann hat aber, Sie haben es schon skizziert, die Union die Tagesordnung gewissermaßen noch angereichert durch ihre eigenen, zuletzt ja ultimativ vorangetriebenen Projekte. Wurde darüber dann noch konstruktiv debattiert oder ist man durch miteinander zwischen Ampel und Union, gerade beim Thema Zurückweisungen an den Grenzen?
Nein, ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Union hat dafür ja heute einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht. Der wurde im Übrigen dann wie die beiden anderen Gesetzentwürfe der Ampelregierung erst einmal in die Ausschüsse überwiesen. Und auffällig fand ich in der Debatte auch, dass es wiederholte Gesprächsangebote gab an die Union, an Friedrich Merz. Denn ganz klar ist, ohne die Mitwirkung der Länder, also auch der unionsgeführten Länder, lässt sich ja zum einen das Sicherheitspaket nicht umsetzen, aber eben auch nicht die weiterführenden Pläne der Ampelregierung, die heute noch gar nicht Thema im Plenum waren. Und auch das muss man ja sehen, aus der FDP, die ist da näher bei der CDU als SPD und Grüne. Da gibt es ja Stimmen, die sagen, generelle Zurückweisungen, wie sie der Union vorschweben, könnte man ja mal testen an einigen Grenzen und dann sehen, wie die Gerichte reagieren. Und die jüngsten Interviewäußerungen heute von Friedrich Merz deuten ja auch darauf hin, dass er da vielleicht doch noch zu weiteren Gesprächen bereit ist. Also ich glaube, die Debatte wird noch munter weitergehen.
Information von Hauptstadtkorrespondentin Ruth Kirchner. Und darüber habe ich mit Heiko Teggerz gesprochen, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Bundespolizei. Welche der Maßnahmen im Sicherheitspaket und welche der in dieser Woche beratenden Konzepte könnten praktisch direkt aus den Vorschlägen Ihrer Gewerkschaft oder der täglichen Polizeiarbeit stammen, weil sie sofort umsetzbar sind und spürbar die Sicherheit erhöhen werden?
Also sofort umsetzbar und spürbar die Sicherheit erhöhen, werden die zusätzlich angeordneten Grenzkontrollen von Ministerin Faeser sein, die sozusagen jetzt territorial ausgeweitet werden auf die restlichen Landgrenzen, die Deutschland umgeben, nämlich zu den Niederlanden, nach Belgien, Luxemburg und Dänemark. Dort wird dann die Bundespolizei durch die Anordnung der Grenzkontrollen sozusagen zur Grenzbehörde und kann dann dort im gleichen Umfang zurückweisen, wie wir es an der österreichischen, polnischen, tschechischen und schweizerischen Grenze derzeit auch können.
Die Union sagt, das, was da zurückgewiesen wird in den Größenordnungen der letzten Monate, das reicht nicht. Es muss umfassender werden. Ist das für Sie greifbar, wo der Unterschied hier ist zwischen dem Konzept, den die Ampel mitgehen würde, und dem, wo die Union sagt, das fehlt aber?
Ja, wo die Ampel derzeit mitgeht, ist das, was die Bundespolizei ja schon seit Jahren macht, wenn sie Grenzbehörde ist. Nämlich genau diejenigen, die keinen Asylantrag stellen oder diejenigen, die mit einer Wiedereinreisesperre belegt sind, an der Grenze direkt abzuweisen. Das, was die Union fordert, geht weit darüber hinaus. Das deckt sich im Übrigen mit unserer Forderung. Ich bin auch der Auffassung, dass Menschen, die Deutschland über einen sicheren EU-Staat, und Deutschland ist ja nun mal von EU-Staaten umringt, erreichen, natürlich keinen Anspruch auf Antrag auf Asyl haben. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass die Ampel zu dem Ergebnis kommt, dass in diesem Falle auch weitere Zurückweisungen erfolgen müssen.
Bleiben wir an dem Punkt nochmal. Die Union sagt jetzt, der CDU-Chef sogar im Bundestag heute, lass uns das 3 Monate ausprobieren. Und zwar durchaus schon in 2 Wochen. Hat die Bundespolizei Lust auf so ein Experiment, auf dünner Rechtsgrundlage? Denn die Nachbarn sagen, das geht nur nach formellem Verfahren.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, nehmen wir mal das Beispiel Österreich. Wir wissen ja, dass die Hauptstromroute, sage ich jetzt mal, für illegale Migration nach Deutschland die Balkanroute ist. Also wenn ich da mal auf die Europakarte schaue, dann sind diejenigen, die noch nicht registriert sind, aber an der deutsch-österreichischen Grenze auftauchen, durch 4 Schengen-Vertragsstaaten gereist. Also verstehen Sie, wie ich das meine? Irgendwo muss ja mal ein europäischer Staat sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt setzen wir mal das europäische Recht um, so wie wir das verstehen. Das wird dann zwangsläufig dazu führen müssen, dass unsere Anrainerstaaten gleiches Verfahren an ihren Grenzen betreiben. Dann setzt dieser sogenannte Domino-Effekt ein und meine Kolleginnen und Kollegen wären garantiert in 3 bis 4 Wochen unglaublich entlastet, weil dann nämlich tatsächlich niemand mehr unregistriert an dieser Binnengrenze auftauchen wird.
Schauen wir noch auf die Messerverbote, um die es handfester auch im Gesetzentwurf heute geht. Sind Sie mehr Messerverbote auch durchsetzbar in Zügen, an Bahnhöfen, rund um ein Dorffest? Oder lügen wir uns in die Tasche, wenn wir uns dann vor aggressiven Einzelnen sicher fühlen? Und sei es, weil Personal für Kontrollen fehlt.
Die Frage, die man sich stellen muss, warum braucht man überhaupt Messerverbotszonen? Es gibt da zwei Anlässe oder zwei Wirkungen. Zum einen signalisiert man, also hier darfst du, egal ob du jetzt Angler, Jäger, Schnitzer oder Camper bist, dein Messer nicht mit hinbringen, weil das ist verboten. Und wenn es verboten ist, dann wird es meist auch kontrolliert und sanktioniert. Und das Zweite ist, die Polizei braucht, um anlassbezogen kontrollieren zu können, weil ohne Anlass darf die Polizei ja niemanden kontrollieren, solche sogenannten Verbotszonen, die legitimieren sozusagen die Polizei, die Kontrollen danach durchzuführen. Für den Bahnbereich kann ich Ihnen sagen, wird es schwierig werden mit dem Personal der Bundespolizei. Sicherheit, die ich garantieren möchte für die Menschen in Deutschland, die muss natürlich bezahlbar sein. Und damit sie bezahlbar ist, muss der Gesetzgeber die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Und das ist leider jetzt schon das dritte Jahr in Folge nicht mehr der Fall.
Heiko Teggerz, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Bundespolizei. Dresden steht nach dem teilweisen Einsturz der Carola-Brücke in der Innenstadt weiter vor vielen Aufgaben. Lässt sich das zum Teil schon sanierte Bauwerk retten? Können die in die Elbe gestürzten Bauteile gehoben werden, auch um dem herannahenden Hochwasser der Elbe entgegenzuwirken? Und was genau führte zum Einsturz? Im Plenarsaal des Rathauses informierten der Oberbürgermeister und Experten am Nachmittag über neue Erkenntnisse. Lukas Görlach berichtet.
Noch am Abend soll der Abriss des eingestürzten Brückenteils beginnen. Man wolle einem möglichen Hochwasser zuvorkommen, sagt Simone Prüfer, die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes der Stadt Dresden.
Es hängt alles an einem seidenen Faden. Wir haben uns entschieden, die Brückenzüge, die noch oben sind, auf der Neustädter Seite beginnend runterzuholen. Das ist einmal der durchgebogene Teil, den Sie dort sehen. Und in dem Zusammenhang dann auch der verbliebene Kragarm zum Widerlager hin, also das, was auf Neustädter Seite ist.
Technik dafür werde gerade zur Brücke transportiert.
Wir haben alle Kräfte zusammengeführt, werden wir mit gebündelten Kräften Bundeswehr abgefragt, Unternehmen abgefragt, die sind alle vor Ort, die haben ihre Technologien entwickelt, die werden beginnen. Unterstützt vom THW und von allen Einsatzkräften vor Ort. Wir wollen versuchen, diese Teile runterzuholen und abzutransportieren, zertrümmert abzutransportieren. Im Moment sind die Schienen, die Straßenbahnschienen und die Fernwärmeleitung stehen derartig unter Spannung, dass wir die vorher trennen müssen. Das wird heute auch passieren mit einer kleinen Sprengung, die wir initiieren werden, die mit Unterstützung vom THW durchgeführt wird.
Auch einer der noch stehenden Brückenzüge, Zug B, habe sich um mehrere Zentimeter abgesenkt. Dies werde gerade analysiert. In der Stadt selbst merkt man heute, dass etwas fehlt. Vor allem im Berufsverkehr.
Ja, das ist sehr stauig momentan. Also man steht viel.
Wir bewegen uns überwiegend mit öffentlichem Personennahverkehr, haben aber auch zum Beispiel eine Verwandte, die dort nahe der Brücke lebt und die zum Arzt gefahren werden muss. Also wir erleben beide Seiten und auch bei alle Probleme, die da natürlich für alle Personen rundherum daran geknüpft sind.
Also man kann jetzt wirklich gespannt sein, wie es weitergeht. Und jetzt können Sie, glaube ich, froh sein, dass die Waldschlossbrücke da ist.
Mit bestimmten Sachen muss man einfach leben lernen.
Mit dem Fehlen der Brücke leben lernen, nicht ohne zuerst die Gefahr zu beseitigen, die immer noch von der Brücke ausgeht. Die Stadt Dresden hat dafür einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen. Dieser werde sich auch nach dem Abriss zweimal täglich treffen, um über weitere Maßnahmen zu beraten.
Wir werden weiter sehr genau untersuchen, wie wir die Straßen-, Fahrrad- und Bahnverkehr in der Innenstadt stabilisieren. Dazu gehört auch eine Prüfung, ob es sinnvoll ist, die Augustusbrücke wieder für den MIV zu öffnen. Es gibt einige Argumente dafür, aber auch einige dagegen. Uns allen in der Verwaltung ist bewusst, dass einige riesige Fragen noch unbeantwortet im Raum stehen. Wie konnte das passieren? Und hat es Versäumnisse gegeben, die diese Katastrophe erst möglich gemacht haben? Es wird unsere Pflicht und Aufgabe sein, genau dies herauszufinden,
sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Nachmittag im Dresdner Stadtrat. Für den Einsturz der Brücke wurde die Tagesordnung angepasst, um über den aktuellen Stand der Sicherungsarbeiten zu informieren. Wie lange die Carola-Brücke in Dresden für den Autoverkehr gesperrt sein wird, ob der noch stehende Teil überhaupt wieder befahrbar sein wird, kann im Moment noch niemand vorhersagen. Ein kompletter Neubau kann nicht ausgeschlossen werden.
Dann folgen wir der Elbe mal ein paar hundert Kilometer flussabwärts von der Dresdner Altstadt bis nach Hamburg. Seit heute früh kommt es auf der Autobahn 1 zu erheblichen Behinderungen, denn die Norderelbbrücke ist für den Schwerlastverkehr gesperrt. Und für den restlichen Verkehr in Richtung Norden stehen nur zwei Spuren zur Verfügung. Martina Kipnis mit den Hintergründen.
Rund 136.000 Fahrzeuge rollen jeden Tag über die Norderelbbrücke und das hinterlässt Spuren. Ein Fünftel davon sind Lastwagen. Damit zählt der Autobahnabschnitt über die Brücke zu den meistbefahrenen Straßen in Deutschland. Bereits im Juli ist ein Schaden am sogenannten Tragwerk der Brücke festgestellt worden, heißt es von Seiten der Autobahn GmbH Nord. Und der sollte von heute an weiter untersucht werden. Gestern Abend ist die Gesellschaft aber auf Nummer sicher gegangen und hat die Brücke für sogenannte Groß- und Schwertransporte Orte gesperrt. Denn die wiegen mehr als 40 Tonnen und sind damit schwerer als die üblichen Gespanne und Sattelzüge. Bis zu 20 von diesen Transportern rollen jeden Tag über die Norderelbbrücke. Nun müssen diese über die Autobahn 255, also die Elbbrücken, ausweichen. Den ganzen Tag kommt es deshalb zu kilometerlangen Staus in Richtung Norden. Bisher ist nicht klar, welche weiterreichenden Schäden inzwischen festgestellt worden sind.
Und über beides, den Zusammenbruch in Dresden und den Zustand der Brückenbauwerke im Norden, habe ich mit Professor Martin Betzler gesprochen, Präsident der Ingenieurskammer Niedersachsen. Was kann denn in Dresden bei einer Brücke, die ja wegen laufender, stufenweiser Sanierung ohnehin in enger Beobachtung stand, verkehrt gelaufen sein?
Das ist eine Brücke aus den 70er Jahren, eine Spannbetonbrücke. Und das Problem ist wahrscheinlich, dass man damals keine Abdichtung gemacht hat, sodass durch Streusalz dann im Prinzip der Spannstahl angefangen hat zu rosten.
Gibt es Baujahre von Brücken, die Sie generell, unabhängig davon jetzt, dass dieser Fall in der DDR gespielt hat, der Bau, die Sie generell bedenklicher stimmen als andere? Also gab es vielleicht Phasen von notorisch schlechterer Materialqualität oder gilt, irgendwann müssen alle saniert werden?
Also besonders kritisch sind die Brücken aus den 60er und 70er Jahren. Da hat man einen sehr empfindlichen Spannstahl verwendet. Man hat noch nicht so auf Abstände vom Beton zum Rand geachtet. Und diese Brücken sind auch nicht gebaut worden für die Belastungen, die sie heute tragen müssen. Also wenn man mal vergleicht, dass also der Schwerlastverkehr sich praktisch von 1970 mehr als verzehnfacht hat, dann sind die Brücken einfach nicht dafür auch konzipiert gewesen.
Diese Verschwerung von Pkw, von Giga-Lkw und Schwerlastverkehr, dann müsste es ja in den 80er und 90ern auch noch sozusagen naive Tragfähigkeitsplanungen gegeben haben. Oder ist das in Prognosen und Prüfungen schon eingeflossen?
Nein, nicht in dem Maße. Natürlich, es sind alle Brücken davon betroffen, also bis jetzt auf die vielleicht seit den letzten 10 Jahren.
Ja.
Und insofern haben Sie völlig recht. Wir haben einen Schwerlastverkehr, der enorm zugenommen hat und dafür wurden die Brücken damals einfach auch nicht konzipiert.
Gestern haben wir schon gehört, 16% der Autobahnbrücken im Norden sind dem Verkehr eigentlich nicht mehr gewachsen. Welche Brücken in Norddeutschland, die jeder Autofahrer kennt und auch schon unterm Reifen hatte, sind denn nun dringend dran?
Das sind natürlich überwiegend diese Brücken von den genannten Jahren, wo man eben auch Korrosion festgestellt hat, zum Teil auch Stahlbrücken, wo man einfach mit der Sanierung nicht mehr nachkommt. Also das sind schon eine ganze Menge. Wobei man sagen muss, wir haben in Deutschland da doch einen sehr hohen Standard. Wir prüfen ja die Brücken mal alle 3 Jahre beziehungsweise alle 6 Jahre sehr genau. Da wird das auch alles statistisch erfasst. Also wir haben das Ganze gut im Griff und wir reagieren ja auch. Das merkt man ja, wenn das für den Schwerlastverkehr gesperrt wird. Und man muss sich klar machen, dass ein LKW im Prinzip eine Brücke so belastet, wenn man das mal so sieht, wie 10.000 Pkw. Also wenn ich den Schwerlastverkehr hier rausnehme, dann kann ich schon sehr viel erreichen.
Also heißt das, es gibt so eine Art Wiedervorlagesystem, je nach Baujahr und Konstruktion, sodass man im Grunde heute schon weiß, welche Brücken in 5, 10, 20 Jahren an der Reihe sind? Oder werden alle ständig inspiziert und dann ergeben sich vielleicht auch Anlässe, die Reihenfolge zu ändern oder zu sagen, dieser Typ von Fundament, den muss man sich jetzt überall genauer ansehen oder der kriegt Priorität bei der Sanierung?
Ja, es ist genau so. Man hat im Prinzip einen genauen Katalog. Da werden die Brücken in Risikostufen eingestuft und die Brücken, wo man besonders hohes Risiko hat, aus den genannten Fällen, dass eben da schon viele mögliche Fehler zusammenkommen, da wird man dann so schnell wie möglich eine Sanierung machen. Und es gibt ja auch Bauwerke, also wie hier zum Beispiel in Buxtehude, die B73-Brücke über die Äste, wo man dann auch sehr, sehr schnell eine Sanierung gemacht hat.
Wie groß ist bei all dem das Finanzierungsproblem? Kann man sanieren, wo man muss, auch akut, oder das, wofür eben was in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes oder des Landes steckt?
Ja, da muss viel mehr Geld reingesteckt werden, das ist leider so.
Wenn man so dann einerseits schneller zu einem wichtigen Neubau kommt, wird der vielleicht nicht gründlich genug durchdacht oder die Bauaufsicht verliert vielleicht dann unbedingt der Verlässlichkeit oder kann einem deutschen Ingenieur nichts durchrutschen, was in Genua vielleicht, wenn wir uns erinnern, nicht so genau genommen wurde?
Nein, es darf natürlich auf keinen Fall zu Kosten der Sicherheit gehen. Deswegen haben wir ja in Deutschland auch ein sehr gutes Prinzip, dass eine aufgestellte statische Berechnung auch nochmal gegengeprüft wird von jemand Unabhängigen, von einem Prüfingenieur. Wir haben immer ein ganz gewisses kleines Restrisiko. Das liegt bei 1 zu 1 Million. Und wahrscheinlich ist jetzt genau mal so ein Fall hier aufgetreten. Also die Brücken werden gut kontrolliert. Aber ich kann da wirklich sehr zuversichtlich sein, dass man das in aller Ruhe machen kann mit dem Fahrrad oder zu Fuß drüber oder auch mit dem Auto.
Professor Martin Betzler, Präsident der Ingenieurskammer Niedersachsen. Heute war wieder bundesweiter Warntag, wie inzwischen jedes Jahr im September. So möchte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eben einmal im Jahr testen, ob Warnungen über das sogenannte Cell Broadcast auf den Handys der Menschen ankommen und wie die Sirenen in den Städten und Gemeinden funktionieren. Wichtig können solche Warnungen dann im Katastrophenfall werden. Dieser Warntag wurde ja nach der Sturmflut im Ahrtal eingeführt. Wie er in Norddeutschland heute verlief, schildert Jonas Hanst.
Auch hier im Norden schrillten am Vormittag um 11 Uhr die Handys von etlichen Menschen. Warn-Apps haben Push-Nachrichten verschickt. Sirenen waren in den Städten und Kommunen zu hören. Die Städte und Kommunen im Norden sind allerdings nicht gleichermaßen gut ausgestattet, denn nach dem Ende des Kalten Krieges waren viele Anlagen abgebaut worden. So steckte zum Beispiel die Stadt Hannover in den vergangenen Jahren 5 Millionen Euro in ihren Ausbau. Dagegen steht beispielsweise in Braunschweig nach Angaben der Stadt derzeit keine einzige. Nach Angaben des Landes ist der Aufbau eines flächendeckenden Sirenennetzes in Niedersachsen herausfordernd. Es gäbe eine große Nachfrage, aber nur wenige geeignete Anbieter. Der Blick nach Mecklenburg-Vorpommern. Beim Warntag vor einem Jahr waren laut Innenministerium rund 1600 Sirenen im Land einsatzbereit. In Kürze sollen es rund 1700 sein. Mit dem Ergebnis heute sei man erstmal zufrieden, sagt Andreas Walus. Er leitet das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz in Mecklenburg-Vorpommern.
Vor allem die Handywarnungen haben größtenteils wohl funktioniert. Die Sirenen haben funktioniert. Wir haben auch auf die Nina-App auch entsprechende Warnungen erhalten. Es hat im Großen und Ganzen wohl sehr gut wieder funktioniert.
Aber im Norden gab es auch Probleme. Beispiel Schleswig-Holstein. Bereits bei den Warntagen in den vergangenen Jahren waren nicht überall Sirenen zu hören gewesen. Auch in diesem Jahr sind vielerorts keine Sirenensignale ertönt. Bis 2030 sollen rund 4000 neue Sirenen in Schleswig-Holstein angeschafft werden. Dafür stellt das Land mehr als 23 Millionen Euro bereit. Und auch in Hamburg wurde heute um 11 Uhr getestet. Am Jungfernstieg war das auch deutlich zu hören.
Ja, doch, wir haben uns alle ein bisschen erschrocken, aber genau, wir sind aus dem Ruhrgebiet und hat gepasst.
Super, positiv, ja.
Zu meinem Beruf passt die Warnung, weil ich hier ausliefert am Hafen. Ja, da ist das schon ganz nützlich.
Und auch auf digitalen Werbetafeln in der Stadt wurden Warnungen angezeigt. Die bundesweite Aktion fand nun zum 4. Mal statt. Es soll damit auch geprüft werden, ob Schwachstellen aus der Vergangenheit abgestellt werden konnten. Bürgerinnen und Bürger können nun bei einer offiziellen Umfrage über ihre Erfahrungen mit den Warnmitteln berichten. Möglich ist das ab jetzt auf warntag-umfrage.de.
Einmal im Weltraum spazieren gehen, das erleben eigentlich nur Astronauten, die sich jahrelang auf ihre Weltraummission vorbereiten. Anders bei dieser Raumfahrtmission, bei der Polaris Dawn, sind nun private Astronauten für jeweils einige Minuten im Weltall spazieren gegangen. Und dabei testeten sie auch neue Raumanzüge, die, wie Uwe Gradwohl beschreibt, ganz anders aussehen als die sonst üblichen.
Ein sehr eng anliegender Schnitt, Superheldendesign und feingliedrige Handschuhe. So sehen die Anzüge aus, die SpaceX der Mannschaft der Polaris Dawn-Mission geschneidert hat. Ganz im Gegensatz zu den dicken, etwas unförmigen Anzügen mit großem Rucksack, die auf der ISS im Einsatz sind. Die Astronauten der Polaris Dawn-Mission mussten allerdings auch nicht, wie auf der ISS, mehr als 6 Stunden ins All, sondern betraten nur für 10 bis 12 Minuten ein Skywalker genanntes Gestell, das an die Raumkapsel montiert war. Der Finanzier und Kommandant der Polaris Dawn Mission, Jared Isaacman, betrat als erster die Plattform. Bis zu den Knien ragte sein Körper ins freie Weltall. Auf dem Gestell stehend testete er die Beweglichkeit und technische Funktionen seines neu entwickelten Raumanzugs. Nachdem Isaacman in die Kapsel zurückgekehrt war, war mit der Ingenieurin Sarah Gillis noch ein zweites Mitglied der Besatzung mit dem Ausstieg aus der Kapsel an der Reihe. Die Sauerstoffversorgung der beiden Spacewalker musste per Schlauchverbindung zum Raumschiff sichergestellt werden. Und an dieser Versorgungsleitung hingen nicht nur jene zwei Astros, die die Kapsel verließen, sondern auch die anderen Besatzungsmitglieder. Denn für die Dauer des ersten privat finanzierten Spacewalks musste das komplette Raumschiff luftleer gepumpt werden. Die für die Mission genutzte Kapsel von SpaceX ist zu klein, um eine Luftschleuse einzurichten. Und deshalb wurde die gesamte Kapsel von Luft leer gepumpt und dann einfach die Tür zum All geöffnet. Das komplette Raumschiffinnere und alle vier Besatzungsmitglieder wurden unmittelbar dem Vakuum des Alls ausgesetzt und mussten deshalb ihre schützenden Druckanzüge tragen.
Uwe Gradwohl, der leider nicht mit ins All durfte, über den ersten privaten Weltraumspaziergang. Am Ende der NDR-Info, Themen des Tages, am 12. September.